Phantom Nova, der Podcast für Fantastisches, herausragende Angelegenheiten, Neuigkeiten, Tiefsinniges und mehr. In seiner neuen Fassung produziert und präsentiert von Thorsten Reimnitz.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Phantom Nova. Und jetzt, da ich das Ganze aufnehme, habe ich immer noch keinen Entschluss gefasst, wie der Titel von dieser Folge sein wird. Also, ich würde ja sagen, lasst euch überraschen, aber ihr kennt den schon. Und das liegt daran, dass, naja, in der letzten Folge habe ich ja die Neuausrichtung bzw. den Neustart angekündigt, so muss ich sagen. Und es sieht so aus, als ob mit diesem Neustart vielleicht auch eine kleine Neuausrichtung stattfindet, was den Podcast betrifft. Wobei, so sehr neu ist es nicht. Vielleicht tritt nur etwas in den Vordergrund, was bisher immer im Hintergrund so mit dabei war. Denn wenn ich über die Hintergründe von Geschichten oder wie man sich inspirieren lässt zu Geschichten da berichtet habe, gerade zum Beispiel in Bezug auf Star Trek, diese Geschichten finden ja nicht im luftleeren Raum statt und man wollte ja da dann im Hintergrund also auch irgendwas ausdrücken, also eine Botschaft vermitteln, manchmal weniger subtil, manchmal sehr subtil. Und so weiter. Und von daher, dadurch, dass die öffentliche Debatte jetzt sehr stark in eine Richtung geht, also nicht in, ich meine jetzt nicht in Richtung von wer hat Recht, also welche Seite hat Recht oder sowas, sondern dass Debatten eher ja auch einen gewissen politischen Hintergrund anzeigen und die dann nicht immer in eine gute Richtung laufen, meiner Meinung nach. Naja, vielleicht ist es nur eine natürliche Entwicklung, dass auch hier bei Phantom Nova mehr in diese Richtung gegangen wird. Und egal, welchen Titel ich mir jetzt am Schluss ausgesucht habe, werdet ihr vielleicht denken, na Gott, muss der jetzt auch noch? Naja, warum muss ich jetzt auch noch? Ja, ich habe natürlich darüber nachgedacht, weil, ja, ich werde hier ein paar Sachen erzählen. Ich muss natürlich sehr vorsichtig sein, weil das sind sehr vertrauliche Sachen. Also seht es mir nach, wenn ich keine Details liefere, sollte man in solchen Fällen sowieso nicht machen. Aber das ist sehr vertraulich. Warum ich was dazu sage, ist, ich habe diese ganze Sache, also es geht ja um die Vorwürfe von Colleen Fernandez an ihren Ex-Mann und alles, was danach gekommen ist in Bezug auf Frauen in unserer Gesellschaft, wie werden die behandelt und so weiter. Ja, und ich habe mir zuerst auch gedacht, ja, ich habe da Erfahrungsberichte, ich muss jetzt Vorsicht ausdrücken, denn das meiste, was ich jetzt erzähle, habe ich nicht persönlich erlebt, also da war ich nicht mit dabei, sondern ich weiß das, weil man das mir anvertraut hat. Und von daher habe ich mir gedacht, naja, also ich weiß nicht, ob ich als Mann zu der Diskussion irgendwas Gewinnbringendes beizusteuern habe. Aber ich habe natürlich ein paar Videos gesehen, die dann die ganze Sache zusammengefasst haben und auch wie Frauen sich in der Gesellschaft fühlen und was ihnen so passiert und sowas. Und dabei kam immer wieder das Ding auf, weil ja dann die Gegenreaktion lautete Not all men, wobei das ja keiner gesagt hat, weil es heißt ja Not all men, but always men. Das ist der Gegensatz zum Gegensatz, wenn man so will. Ja, und dabei kam halt immer eine Sache auf, ja, wo sind denn die Männer? Also die aussprechen und sich artikulieren, was das betrifft. Und dann habe ich das lange hin und her überlegt. Also eigentlich hätte dieser Podcast auch schon vor 3 Wochen oder so rauskommen können. Aber ich habe das so lange mit mir rumgetragen. Soll ich das wirklich machen? Ist das eine gute Idee? Aber eben, diese Stimmen wurden immer mehr. Achtung, nicht von den Frauen, da muss man differenzieren, sondern von Frauen, also weil die Frauen ist keine homogene Masse, die sind nicht alle einer Meinung, genauso wie die Männer nicht alle einer Meinung sind, aber es wurde immer wieder artikuliert, ja, wo sind denn die Männer, die sich aussprechen und auch was dazu beitragen. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist meine Position ja eine besondere für das, was ich jetzt gleich zu erzählen habe. Denn einerseits sind es persönliche Dinge, also die man aus meinem persönlichen Umfeld an mich herangetragen hat. Und andererseits, ich habe ja lange Jahre im Rettungsdienst gearbeitet und habe da auch einiges mitgekriegt. Und kann das vielleicht dann auch mal so ein bisschen wiedergeben und sagen, ja, also denjenigen, die das immer noch nicht glauben, dann sagen, ja doch, das passiert, du kriegst es nur nicht mit. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, bevor man sich mir nicht zum ersten Mal anvertraut hat, habe ich das auch nicht mitgekriegt, also nicht in der Art und Weise. Ganz kurz zur Einordnung, also was die Geschichte mit Colleen Fernandez und ihrem Ex-Mann betrifft, da gibt es Videos auf verschiedenen Plattformen, die das sehr viel besser erklären, was da ist. Und da gibt es so ein juristisches Hickhack. Kurz zusammengefasst, Colleen Fernandez hat irgendwann festgestellt, dass es jemanden gab, der auf gewissen Plattformen, meistens pornografischer Art, Profile von ihr erstellt hat und Männer damit angelockt hat, indem man denen vorgegaukelt hat. Das wäre also ihr Profil und sie würde quasi eine Online-Affäre haben mit diesen Männern. Sie hat dann zunächst Anzeige gegen Unbekannt erstattet und dann hat sie gesagt, ja, eben ihr Ex-Mann hat sich da anvertraut und dass das wohl er gewesen sei. Das ist der Stand der Dinge. Ulmens Anwalt sagt, es wurde im Spiegel aufbereitet und Ulmens Anwalt sagt, nein, im Spiegel werden falsche Tatsachen behauptet und das ist juristisch noch nicht ausgestanden. Jedenfalls, seit Fernandez davon weiß, dass von ihr diese Fake-Profile erstellt wurden, versucht sie ja öffentlich dagegen zu kämpfen. Es gab sogar eine Dokumentation, wo interessanterweise der Anwalt auch auftrat und etwas zu sagen hatte, der jetzt ihren Ex-Mann vertritt. Aber das nur am Rande. Ja, und eben, gerade YouTuberinnen haben sich dann auch zu Wort gemeldet und haben gesagt, ja, sie können das nur bestätigen und haben verschiedene Erfahrungsberichte damit reingebracht und haben eben dadurch leider dieses Ding ausgelöst, diesen Backlash quasi, not all men und so weiter und so fort. Ich muss dazu sagen, ich persönlich habe mich da nicht angegriffen gefühlt, das geheißen hat, naja, not all men but always men. Denn, naja, ich weiß ja, was ich getan habe, also beziehungsweise nicht getan habe in dem Fall. Und wollte mich, wie gesagt, eigentlich bedeckt halten, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn ich mal nur das wiedergebe, was ich im Verlauf meines Lebens da so mitgekriegt habe. Ich muss vorausschicken, vielleicht, weil diese Frage wird kommen, warum haben die Frauen sich dir anvertraut? Ich seh's, ich hör's, ich weiß es schon, dass das so ist. Da muss ich vorausschicken, ich bin durch eine ungewöhnliche Konstellation in einem mehrheitlich weiblichen Haushalt aufgewachsen und vielleicht hat mich das auf die eine oder andere Weise eher sensibilisiert. Es war aber nie so, dass ich, also ja, weil das wird auch kommen, ja, die haben dich aufgehetzt. Nein, mich hat niemand aufgehetzt, ich bin einfach erzogen worden. Herrgott nochmal. Also, dann fangen wir mal an. Ich fange mal chronologisch an. Und chronologisch am Anfang steht tatsächlich eine Angelegenheit. Da war ich selbst dabei, da habe ich selbst miterlebt. Und ich war da so 10 oder 11 Jahre alt. Ja, und das hat mich dann schon beeindruckt und auch etwas verstört in dem Alter. Ich konnte damit aber nicht so wirklich was anfangen, außer dass meine Abneigung gegen Alkohol, gut, mit 10, 11 Jahren, zumindest damals, als ich 10, 11 Jahre war, hat man keinen Alkohol getrunken, aber ich hatte nie so dieses Ding, das andere Jugendliche hatten, boah, bald bin ich 16, bald darf ich Alkohol saufen. Das habe ich nie gehabt und möglicherweise, ja, man muss vorsichtig sein. Also der Umstand, dass ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, der mehrheitlich weiblich war, kann man nicht als singuläre Ursache dafür nehmen, dass ich so bin, wie ich bin. Ich meine, ich habe Bildungswissenschaften studiert und da gehört die psychische Entwicklung von Menschen mit dazu und von daher weiß ich natürlich, dass es nicht die eine Ursache gibt. Es sei denn natürlich, es waren irgendwelche traumatischen Ereignisse, aber das war jetzt nicht traumatisch, sondern das war halt einfach das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Und da gab es sicherlich viele Faktoren, aber da möchte ich jetzt groß nicht drauf eingehen. Und es war jetzt natürlich auch nicht so, dass dieses eine Ereignis mich geprägt hat, was meine Abneigung gegen Alkohol betrifft. Ich hatte da auch schon immer was, weil ich so in der Nachbarschaft das mal erlebt habe, was Alkohol anstellt. Das hat sicherlich auch mit reingespielt. Aber dann kam es zu diesem Ereignis, wie gesagt, wo ich 10 oder 11 Jahre war. Und zwar war ich mit meiner Mutter unterwegs und wir waren zu meinen Großeltern unterwegs, zu Fuß, durch die Stadt. Das war eine Stadt mit einer schönen alten Tradition, und zwar der Fasnet. Und wer die Fasnet kennt, der weiß, das ist sowas Brauchtumsmäßiges. Und da wird natürlich gern auch Alkohol konsumiert. Komischerweise gehört Alkoholkonsum immer zum Brauchtum mit dazu. Und wir sind da die Straße lang gegangen und ich möchte betonen, das war kein Umzug. Es ist so, da wo ich aufgewachsen bin, wenn da Fasnet ist oder Fastnacht oder wie auch immer man das in eurer Gegend nennt, Fasching ist, glaube ich, in Bayern eher gebräuchlich. Da sind die ganze Zeit irgendwie Gruppen unterwegs und meistens ziehen die von Kneipe zu Kneipe und sowas. Und hier in dem Fall war eine Musikkapelle unterwegs auf den Straßen. Wie gesagt, das war kein Umzug. Wir sind nicht durch einen Umzug, wir wollten nur von A nach B und sind da die Straße entlang gegangen. Und meine Mutter hatte mich an der Hand wir liefen da lang. Und auf einmal merkte ich, dass meine Mutter anfing, mich etwas schneller zu ziehen. Und ich wunderte mich schon, warum denn das, bis mir auffiel, dass einer aus dieser Gruppe von dieser Kapelle, ein Mann, ausgeschert war und auf uns zusteuerte. Direkten Weges. Meine Mutter wurde immer schneller und hat mich wahrlich hinter sich hergeschleift. Ich habe diesen Mann gesehen, der meine die Körpersprache meiner Mutter, ein Idiot. Entschuldigung, wenn ich jetzt dieses Wort benutze, aber ein Idiot hätte kapieren können, dass sie nicht wollte. Ein vollkommen verblödeter Schwachkopf hätte das kapieren können. Der Musiker hat es nicht kapiert. Was sagt das über ihn aus? Sehr viel Schlechtes. Er kam nämlich auf sie zu und er hatte so ein Musikinstrument, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich meine mich zu erinnern, dass es ein Saxophon war. Und die hat man wenn man so als Kapelle durch die Straßen zieht, an so einem Bändel um den Hals hängen, weil er hat das Saxophon losgelassen, also oder was auch immer das war, was er da vor sich hatte, und hatte beide Hände frei. Und bevor er überhaupt meine Mutter ansprach, hatte er schon seine Hände an ihr. Und er hat nach ihr gegrapscht, jetzt erstmal nur in Anführungszeichen an den Armen, und fing an, sie anzuquatschen dann. Und sie hat sich aus seinem Griff rausgewunden und hat gesagt, lass mich los. Ich war etwas perplex, bin hinterhergeschleift worden, hatte kurz überlegt, wenn ich dem jetzt einen Schubs gebe, dann fällt er hier, wir waren auf dem Gehweg, dann fällt er hier vielleicht den Bordstein runter und hört auf. Aber meine Mutter hat mich weggezogen und wir sind dann weiter und das war's. Und das hat mich schon verstört, weil ich mir dachte, Moment mal, also nicht mal der Umstand, dass ich mit dabei war, also jetzt nicht wegen, also falls sich irgendjemand einbildet, dass ich als 10-Jähriger meine Mutter irgendwie hätte beschützen können oder sowas, darum geht's mir gar nicht, nein. Es geht mir darum, da ist eine Frau mit ihrem Kind, mit ihrem minderjährigen Kind unterwegs und nicht mal das hat sie davor geschützt, vor diesem Vollidioten. Und das Interessante ist, Leute aus der Richtung, die sagen ja immer, oh, in der Kindererziehung, oh, die darf man nicht früh sexualisieren und sowas. Aber das geht in Ordnung. Also, dass man die Mutter vor den Augen ihres eigenen Kindes angrapscht und quasi zum Ausdruck gibt, ja, was sie will, durch ihre Körpersprache ausdrückt. Es war so klar. Es war so klar, was sie ausdrückt, dass sie das nicht wollte. Das interessiert nicht. Man grapscht sie erstmal an und quatscht sie an. Und erst wenn sie sich mit Gewalt aus dem Griff rauswindet, dann lässt man von ihr ab. Ganz ehrlich, so im Nachhinein wünsche ich mir, ich hätte ihm den Schubs gegeben, vielleicht hätte er sich den Schädel an der Straße aufgeschlagen. Wie gesagt, ich habe im Rettungsdienst gearbeitet. Ich weiß, dass das ausreicht. Dass es reicht, von Stehhöhe hinzufallen und man kann sich den Schädel brechen. Und ganz ehrlich, das klingt jetzt sehr gewalttätig, aber aus der Sicht dieses 10-11-jährigen Jungen hat er das verdient gehabt. Man wird dann Jugendlicher und man kriegt dann mit die dummen Sprüche gegenüber dann den Mädchen beziehungsweise dann den jungen Frauen und sowas. Aber etwas in der Art habe ich, obwohl ich gerade auch im Klassenverbund immer wieder mitgekriegt habe, ja, dann kommt man in das Alter, wo man Alkohol konsumiert und sowas. Ich habe nichts mitgekriegt, dass da irgendwas passiert ist. Aber naja, wenn man selber keinen Alkohol trinkt, dann gehört man nicht zu den coolen Jungs und wird man auch nicht zu den richtigen Sachen eingeladen. Also von daher hätte ich es vielleicht auch nicht so mitkriegen können. Aber natürlich so diesen Alltagssexismus, den habe ich natürlich mitgekriegt und habe versucht, nicht daran teilzunehmen. Das heißt versucht, ich glaube sogar, dass ich relativ erfolgreich war. Ich hoffe es zumindest. Naja. Es gingen ein paar Jahre ins Land. Wie gesagt, mittlerweile habe ich dann eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht und habe im Rettungsdienst gearbeitet. Und ja, habe natürlich auch Freundschaften innerhalb des Rettungsdienstes, außerhalb des Rettungsdienstes und so weiter und so fort. Und irgendwann begab es sich dann bei einer besonderen Gelegenheit, weil die Frage wird auch kommen, wieso hat die sich dir anvertraut? Weil ich tiefe Freundschaften sehr schätze und man irgendwann sehr tief in die Themen reingeht, also wirklich über philosophische Sachen. Ich habe mich erst neulich mit einer Freundin unterhalten darüber, ja, also was ich glaube, wo meine verstorbene Mutter ist. Also solche Themen. Das kommt irgendwann, wenn die Freundschaft entsprechend tief ist. So, also irgendwann kam es die Gelegenheit und da hat diese Frau sich mir anvertraut. Und sie sollte nicht die Einzige bleiben, Spoiler gleich mal vorneweg, dass sie eine Beinahe-Vergewaltigung erlebt hat. Das klingt so erlebt hat. Nein, sie wäre beinahe vergewaltigt worden. Oh, naja, also dieser Podcast wird ja auch auf YouTube ausgespielt und ich weiß, solche Wörter darf man auf YouTube nicht sagen, was total dämlich ist, aber ja, die Sponsoren wollen das nicht, also die Anzeigen schalten, aber das macht überhaupt nichts, weil mein Kanal ist so unbedeutend, ich bin sowieso nicht monetarisiert, also kann mir das eigentlich egal sein, da muss ich nicht dieses sagen, um irgendwelche Worte zu unterdrücken. Also, es ging darum, sie ist in eine Situation reingeraten, wo ein Mann meinte, ja, jetzt darf er. Und sie hat versucht, sich gegen ihn zu wehren und ich, wie gesagt, möchte keine Details liefern. Es kam zu einem zufälligen Ereignis an diesem Zeitpunkt, so dass der Mann seine Absicht nicht vollenden konnte. Ja, es war aber schlimm genug. Und ja, jetzt habe ich versucht, für diese Freundin dann da zu sein. Aber das Ganze hatte noch ein Nachspiel für mich, was mir auch so vor Augen geführt hat. Naja, wie unsensibel manche Menschen sind auf dieses Thema. Denn es war so, danach, also das hat mich sehr beschäftigt, weil ich immer wieder darüber nachgedacht habe, ja, kann ich noch mehr machen? Also, weil man ist ja da schon so ein bisschen hilflos, weil also ich kann jetzt nicht hingehen, in der Zeit zurückreisen, das eigenes Ungeschehen machen oder irgendwie sowas. Und dann hat man immer das Gefühl, ja, ich bin für sie da, aber reicht das denn? Irgendwie, ihr versteht, das ist so diesen Punkt, dass man nie weiß, wann ist es genug oder ist es überhaupt jemals genug? Und das hat mich dann schon beschäftigt. Ich habe zuerst mit niemandem drüber geredet. Es gab nur eine Gelegenheit, wo ich eine vage Andeutung gemacht habe. Und die hat mich quasi gelehrt, wie ich schon gesagt habe, die Problematik ist nicht bei jedem angekommen. Es war nämlich so, dass ich einige Zeit später zu Besuch war bei Bekannten und wir waren da dann essen und sowas und ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn man so am Tisch sitzt und dann finden Gespräche kreuz und quer über den Tisch statt, vor allen Dingen, wenn man in einer größeren Gruppe unterwegs ist, wobei, also wir waren glaube ich zu 8 oder sowas, also ich weiß nicht, ob das eine größere Gruppe ist. Und manchmal ist es halt so, dass man sich an Gesprächen nicht beteiligt und das Gespräch, das da jetzt gerade stattfindet, vielleicht auch nicht so interessant ist für einen. Und bei mir ist es dann so, dass dann so die Gedanken aufsteigen und ich mir überlege und in dem Moment war es halt so, dass ich wieder drüber nachdachte, ja, kann ich noch was machen und was kann ich tun? Und einem aus der Gruppe, den ich für einen guten Kumpel gehalten habe, später sich herausstellte, auch noch aus anderen Dingen, nee, eigentlich nicht, aber das gehört jetzt nicht hierher, dem fiel das auf, also dass ich so gedankenabwesend war, weil ich halt nachdachte und der sprach mich konkret drauf an, so, was ist denn los, du bist so abwesend und ja, das ist so, hab da was erfahren und wollte eigentlich nicht drüber reden, weil ich meine, das wurde mir anvertraut im Vertrauen und ich wollte daraus, es geht ja auch nicht um mich, also die Leidtragende war meine gute Freundin damals, nicht ich. Ja, jedenfalls, er bohrte danach, sehr, komm, du machst dir doch über irgendwas Gedanken, erzähl doch mal. Und dann habe ich eine vorsichtige Andeutung gemacht, so ähnlich wie ich es gerade erzählt habe. Also ich bin nicht auf Details eingegangen, ich habe nicht gesagt, wer es ist, mal ganz davon abgesehen, dass dieser Kumpel die Frau auch nicht gekannt hätte und sowas. Und seine Reaktion darauf war sinngemäß folgende: Sag mal, darüber machst du dir so tiefe Gedanken? Es ist doch nichts passiert. Sie soll doch froh sein, dass nichts passiert ist. Ja, das war seine Reaktion. Und ich dachte mir so, wie, dass nichts passiert ist. Doch, es ist was passiert. Es hätte noch was viel Schlimmeres passieren. Es ist was Schlimmes passiert und es hätte noch was viel Schlimmeres passieren können. Und nur einem Zufall ist es zu verdanken, dass es nicht passiert ist. Was heißt denn da? Es ist nichts passiert. Und das ist genau das, was ich in der Diskussion jetzt hier auch immer wieder erlebe, weil Colleen Fernandez hat das ja virtuelle Vergewaltigung genannt, wenn ich das richtig im Kopf habe, was da gemacht wurde. Also dass quasi jemand anders sich als sie ausgab und dann so Fake-Profile erstellt hat und sowas. Und da heißt es auch immer, es ist ja nichts passiert. Ja, doch es ist was passiert. Und es hätte noch was viel Schlimmeres passieren können. Also bei meiner guten Freundin von damals und bei Colleen Fernandez auch. Jetzt stellt euch mal vor, einer dieser Männer, die glauben, eine Online-Affäre mit ihr zu haben, begegnet ihr auf der Straße und denkt, naja, wir haben ja sowieso schon eine Affäre, jetzt gehen wir mal richtig ran. Und sie weiß überhaupt nicht, wovon der redet. Tja. Okay, also da habe ich dann mitgekriegt, okay, irgendwie ist so das Verständnis dafür nicht da. Ich habe es dann gelassen, irgendwas zu erklären, weil wie gesagt, es ging ja auch eigentlich nicht um mich und mittlerweile, falls jemand wissen möchte, was man tun kann, ganz ehrlich, außer einfach da sein, zuhören und empathisch sein, weiß ich nicht und ob das genug ist, weiß ich auch nicht und ich weiß auch nicht, ob es irgendwann mal genug sein wird. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir das mal. Das ist, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Problem. So, ich habe gesagt, sie war nicht die Einzige, ja. Denn wenn ich habe mir hier natürlich ein paar Notizen gemacht, wenn ich das durchzähle, mit ihr sind es 1, 2, 3, 4, 5 Frauen, die sich mir im Verlauf dann meines weiteren Lebens anvertraut haben, dass sie entweder genauso eine beinahe Vergewaltigung oder eine vollzogene Vergewaltigung, also dass sie vergewaltigt. Warum? Das gibt's nicht. Merkt ihr das? Das kommt von der Berichterstattung. Erst heute habe ich wieder gelesen, ja, ein Radfahrer wurde von einem Auto angefahren. Nein, das Auto hat den Radfahrer nicht angefahren. Das war der, der das Auto gelenkt hat. Und so ist es auch, das ist so, sie wurde, sie hat eine Vergewaltigung erfahren oder wurde, klingt so passiv. Nein, da hat jemand aktiv was gemacht, aber durch die Berichterstattung ist das schon so drin. Ja, also, nochmal, es sind 1, 2, 3, 4, 5, habe ich gesagt, ja, Frauen, die sich mir anvertraut haben, die entweder eine versuchte, oder eine voll die entweder versucht vergewaltigt oder die vergewaltigt wurden. Eine davon als Kind, zwei als Jugendliche und zwei im Erwachsenenalter. Ja, fünf. Und um gleich der Friedrich-Merz-Parade in dieselbige zu fahren, das waren alles keine Ausländer. Ja. Im Gegenteil, also bei Zweien war es so, dass es geheißen hat, na, da darfst du nichts sagen, das ist doch der und der. Nein, wenn die Leute das mitkriegen, das fällt ja auch auf uns zurück. Ich sag, wie bitte? Also der andere vergewaltigt und es fällt auf die Familie von der Frau zurück. Ja, total logisch. Okay, fünf. Es sind fünf. und es bin nur ich. Und ich weiß tatsächlich nicht, ich meine, ich kenne natürlich mehr Frauen als diese fünf. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen aussieht, bis zu welchem Grad und was sie erlebt haben. Damit kommen wir zur dienstlichen Sache. Ja. Tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, das mag jetzt böse klingen, aber im Rettungsdienst sagen wir, wenn man einen Einsatz hat, wenn man einen Einsatz nicht hat, dann hat man Glück gehabt. Ich habe zum Beispiel das Glück gehabt, dass ich gewisse Grade von Verletzungen nicht gesehen habe. Also es gibt ja richtig üble Sachen, also dass Leute irgendwie zerquetscht werden oder sowas. Ich arbeite jetzt nicht mehr aktiv im Rettungsdienst, ich bilde jetzt neue Notfallsanitäter aus, also bin Lehrkraft. Und ich habe das Glück gehabt, so richtig, richtig heftige Sachen nicht zu haben. Oder Menschen, die von Zügen überfahren waren, hatte ich. Aber nicht in der Form, wie man sich das vorstellt. Da reden wir davon, dass man Glück gehabt hat, solche Einsätze nicht zu haben. Und insofern klingt es ein bisschen böse, wenn ich sage, dass ich persönlich das Glück hatte, ein Vergewaltigungsopfer in meiner Rettungsdienstkarriere tatsächlich im RTW zu haben. Es gab Kollegen, die das immer wieder mal erzählt haben und das ist insofern schlimm, weil man geht ja nicht als Maschine in diesen Einsatz rein. Man ist auch ein Mensch und gerade wenn das Ereignis, was ja Rettungsdienst, wenn er dazu gerufen wird, meistens erlebt ist das Ereignis noch nicht so lange her. Das heißt, man tritt da in eine Phase rein, vor allen Dingen als Mann, die grausam ist für das Opfer. Und ich persönlich muss sagen, dass ich wirklich froh bin, dass ich das nur einmal in meiner Rettungsdienstkarriere gehabt habe. Aber ich habe von Kollegen mitgekriegt, die das tatsächlich mehrfach hatten. Ich habe eine Frau, die Opfer häuslicher Gewalt gewesen ist, bei mir im Fahrzeug gehabt. Es ist furchtbar und dass es nur einmal war, habe ich auch Glück gehabt. Ich habe auch Kollegen, die das mehrfach, die solche Leute mehrfach versorgt haben. So, aber es geht immer noch schlimmer, denn tatsächlich habe ich zweimal erlebt, dass ich ein Femizidopfer gehabt habe. Ja, zweimal. Das eine Mal, da kann ich ein bisschen mehr dazu erzählen, also nicht zu der Tat selber, sondern zu den Umständen, weil ging dann auch so ein bisschen durch die Presse. Und zwar war das so, die Frau war Ausländerin und die hatte Heimweh. Ich meine, das ist total normal, dass man Heimweh hat. Also wenn man stellt sich das immer so vor, ja, also was weiß ich, wenn ich jetzt von mir selber rede, oh, ich lerne meine Traumfrau kennen und natürlich wandere ich dann wegen der Traumfrau gerne aus, stellt man sich so ein bisschen romantisch und durch die rosa Brille vor. Aber die Realität ist vielleicht doch eine ganz andere und sowas. Sie hat halt Heimweh gehabt dieser Mann konnte darauf irgendwie nicht eingehen und irgendwann kam es zum Streit. Und ja, dann hat er sie umgebracht. Weil sie Heimweh hatte. Wir konnten auch nicht helfen, weil zu dem Zeitpunkt, wo das dann der Polizei gemeldet wurde, das hat der Täter dann selber gemacht, war das Ganze schon einen Tag her. Also da konnte man nicht mehr helfen. War das der Ex-Freund des Opfers? Sie haben sich wohl getroffen, um sich nochmal auszusprechen. Ich sage nur so viel. Er hat zu der Aussprache eine Schusswaffe mitgebracht. Und da ist wieder sowas mit diesem Nachgang. Im Nachgang in der Presse war hier von einem sogenannten erweiterten Suizid die Rede. Denn, also er hat nicht nur sie erschossen, sondern danach auch sich selbst. Und das ist auch so furchtbar. Das ist kein erweiterter Suizid. Also das eine ist ein Suizid, das andere ist ein Mord, ein Femizid. Also es sind zwei Taten, die hier begangen wurde und nicht eine Generalunion. Warum, habe ich damals nicht genau mitgekriegt, aber die Gründe werden die üblichen gewesen sein, Besitzdenken oder irgendwie sowas oder vielleicht so eine ganz verquere romantische Idee, dass man dann im Himmel vereint ist oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, und ihr denkt, das war alles? Oh nein, es geht noch weiter. Ich habe dann tatsächlich noch einmal im Bekanntenkreis miterlebt, dass man sich mir anvertraut hat, dass der Partner der Frau Gewalt angedroht hat in der Beziehung. Sie hat die Beziehung sofort beendet und hat versucht, einen ziemlich radikalen Schlussstrich zu ziehen. Und so wie ich das mitgekriegt habe, ist ihr das ziemlich gut gelungen. Also offenbar geht von dem Typ, was sie betrifft, keine Gefahr mehr aus. Ich weiß es natürlich nicht, weil ich bin nicht aktiv mit dabei. Und wo wir gerade davon reden, ja, es tut mir leid, dass ich jetzt hier so gelacht habe, weil das ist so total irrational, wenn ich das reflektiert einmal zusammenfasse, wie irrsinnig das ist und wie dämlich diese Diskussion eigentlich ist, zu sagen, ja, aber nicht alle Männer, ja, das ist klar, aber warum haben Frauen Angst vor Männern? Genau deswegen, also das bin ja nur ich, wo das hier mitgekriegt habe. Stellt euch mal vor, wie hoch die Dunkelziffer ist und wenn das bei jedem so ist. Es war ja erst vor ein paar Tagen, dass jemand gesagt hat, naja, die größte Gefahr für eine Frau ist, eine Beziehung mit einem Mann zu haben. Noch eine Angelegenheit. Also, ich hatte eine Frau kennengelernt und das lief, das ist schon was her, über so einen Chatroom und dann haben wir uns hin und her unterhalten und dann hat sie erzählt, dass sie sich auf so eine Online-Dating-Plattform angemeldet hat und tatsächlich auch Kontakt zu jemandem hatte. Und oh, das ist ja schön, ja, was denkst du denn, könnte es was werden, also was man halt so fragt und ich sage, ja, weiß sie nicht, also sie kennt ihn ja noch gar nicht. Und das nächste Mal, wo wir darüber geredet hatten, war die Situation die. Dieser Typ wurde zudringlich. Also nochmal, die hatten sich bis zu dem Zeitpunkt nicht getroffen. Er fing aber schon an, also wirklich wie so ein eifersüchtiger Partner, obwohl es ja noch gar keine Beziehung gab, sich aufzuführen und zu sagen, ja, was, wir müssen uns unbedingt treffen und überhaupt und sowieso. Und dann sagte sie, dann jetzt mal langsam, immer mit der Ruhe, ja, ich möchte wetten, du willst nicht, weil du hast bestimmt einen Freund. Dann hat sie wahrheitsgemäß zurückgeschrieben, nein, ich habe keinen Freund. Sie war nicht in einer Beziehung zu dem Zeitpunkt. Dann sagt er, ja doch, hast du und ich bringe deinen sogenannten Freund, den bringe ich um. Ja. Sie hat mir das war auch in einem Chatten, habe ich ihr geschrieben, hey, also jetzt geh zur Polizei. Weil sie hatte zwar keinen Freund und keinen Partner zu dem Zeitpunkt, aber sie hatte Brüder. Was wäre denn gewesen, wenn dieser Typ, vor allen Dingen, hat dann so Andeutungen gemacht, sie hatten sich noch nicht getroffen, nochmal. Er kannte aber schon ihr Umfeld, also wusste, wo sie wohnte und was da so in der Nähe ist. Das hat er durch Andeutungen verraten. Also das wurde sehr, sehr unheimlich. Ja, und wie gesagt, also sie hatte keinen Partner, keinen Freund, wie auch immer, aber sie hatte Brüder. Was ist denn, wenn dieser Typ ihr auflauert und dann sie zusammen mit einem Bruder sieht? Sie hatte Brüder, die waren in dem Alter, wo jetzt ein Partner auch hätte sein können. Also es ist nicht so, dass da, was weiß ich, 10 Jahre Unterschied waren und Bruder dann halt zu jung ist, dass man auch sieht, oh ja, das ist bestimmt nicht der Freund. Ja, und jetzt lauert der Typ, der ihr auf, sieht ihren Bruder und ja, jetzt passiert was. Ja, und dann ist sie nämlich zur Polizei gegangen und die Polizei hat gesagt, ja, sie können nichts machen. Und da kommt wieder der Satz, es ist ja nichts passiert. Okay, muss denn erst was passieren? Also, ich verstehe total, wenn es heißt ja, dass Frauen da Befürchtungen haben. Haben sie zu Recht. Das ist nur ein Schutzmechanismus. Ja, und wenn man jetzt mal davon absieht, also um das kurz noch abzuhandeln, natürlich, ich habe im Rettungsdienst gearbeitet und ich habe später dann nebenberuflich noch als Tauchlehrer gearbeitet und die Misogynie, die man da mitkriegt, vor allen Dingen im Rettungsdienst. Ich habe zu einer Zeit im Rettungsdienst angefangen, als es total unüblich war, dass da Frauen gearbeitet haben und als sie so langsam in den Beruf reindrückten, oh meine Güte, oh du meine Güte, ja, ich habe dann irgendwann, also einmal habe ich einen Kollegen zusammengefaltet wegen einem Spruch, habe dann aber irgendwann festgestellt, es bringt einfach nichts. Also du kannst das sagen, wie du willst, dann wirst du beim nächsten Mal, wenn dann sowas kommt, wirst du belächelt, weil es dann heißt, oh, ich darf jetzt nichts sagen, sonst kriege ich wieder Mecker von Thorsten. Und das ist auch ein strukturelles Problem hoffentlich gewesen. Wie gesagt, ich unterrichte jetzt Notfallsanitäter, also Notfallsanitäterinnen natürlich auch. Das Verhältnis ist in den Klassen teilweise 50-50, also männlich-weiblich. Und manchmal sind auch die Frauen in der Überzahl. Und aus meiner Sicht als Lehrkraft kann ich sagen, also diese ganze Scheiße, die da verbreitet wurde, als die Frauen so langsam in den Rettungsdienst drückten, ja, es gibt Frauen, die vielleicht nicht ganz so kräftig sind und mit manchen Sachen eher zu kämpfen haben, aber im Großen und Ganzen sehe ich da keine Probleme. Und vor allen Dingen auch, was die kognitive Leistung betrifft, da stehen die Frauen den Männern in nichts nach. Also von daher. Ja, das ist der Punkt, den ich noch schnell abhalten wollte. Und ach ja, die Tauchbasis habe ich ja auch schon gerade kurz angesprochen. Ja, also ich habe mich ja zum Tauchlehrer hochgearbeitet. Und das ist so, man denkt, naja, man macht jetzt irgendwas und man versucht so das Klischee. Also mein Klischee, das ich von Tauchern im Kopf hatte, weil ich bin am Bodensee aufgewachsen, das ist so dieses, boah, das sind so die Draufgänger, so die, oh, ich lache dem Risiko ins Gesicht. Ja, und so weiter und so fort. Und wo ich dann da reingekommen bin, habe ich gesagt, die Tauchlehrer ist keine homogene Masse, sondern die sind auch alle unterschiedlich. Und okay, ich bin eher der Typ, der auf Sicherheit baut. Und vielleicht ist es auch notwendig, gerade wenn man neue Tauchschüler ausbildet. Aber was tatsächlich bei manchen im Kopf war, naja, als Tauchlehrer bist du cool. Und es gibt nichts Cooleres als, Achtung, ich zitiere hier, eine Tauchschülerin zu vernaschen. Ja, das gab's tatsächlich da auch immer noch. Und das war ziemlich übel. Es war nicht der Grund, warum ich aufgehört habe. Der Grund war, dass du als Tauchlehrer also nicht wirklich finanziell was reißt, also selbst wenn du es nebenher machst, also das ist in Deutschland, kannst du vergessen. Ich meine, der Umstand, dass das Umfeld teilweise auch ziemlich frauenfeindlich war, der hat die Entscheidung, das Tauchlehrerleben aufzugeben, nur beschleunigt. Ja, und damit kommen wir zum letzten Punkt auf meiner langen Liste. Denn zu all dem, was ich euch jetzt hier erzählt habe, habe ich noch eine Sache, die ich auch noch mitgekriegt habe, und zwar aus allernächster Nähe, und zwar in meinem Berufsleben. Ich arbeite quasi seit dem Ende meines Zivildienstes, das sind jetzt so ungefähr 30 Jahre, habe ich es dreimal mitgekriegt, dass Kollegen wegen sexueller Belästigung dran waren am Arbeitsplatz. Ja, also das auch noch obendrauf zu dem ganzen anderen Zeug. Und wie gesagt, ich habe es dreimal mitgekriegt, aber ich befürchte, auch hier gibt es eine Dunkelziffer von Frauen, die ja einfach nichts sagen, weil es ist dieses Dings mit, ja, sie wirft ihm da jetzt was vor und will sich in den Vordergrund stellen und so weiter und so fort. Ja, das war das, was ich dazu beitragen wollte. Also, weil es geheißen hat, wo sind denn die Männer, die was zu sagen haben, was zu erzählen haben? Und das ist das, was ich zu erzählen habe. Ich verstehe es voll und ganz und ich weiß auch, jetzt mag Männer formulieren das jetzt so, ja, das hast du als Mann, das halt auch schwer, ja. Das mag sein, dass es den Männern das Ganze etwas schwerer macht. Also wenn man jetzt zum Beispiel versucht, eine Beziehung oder sowas anzubahnen, dass Frauen vielleicht gewarnt sind und einen vielleicht auch selber mal als einen von denen halten, die sowieso nur das eine wollen und das möglichst schnell. Oh, apropos das eine und möglichst schnell, fällt mir jetzt gerade so in dem Moment so eine Spontanassoziation an. Eine andere Freundin hat mir erzählt, also sie hat online mit einem Typen gechattet und der hat dann gesagt, ja, hey, du kommst auch aus der und der Gegend, das ist ja gar nicht weit weg von dem, wollen wir uns da treffen, da ist ein Hotel und da können wir dann, ja. Und zu dem Zeitpunkt haben die nicht mal Bilder ausgetauscht gehabt. Und sie hat dann gesagt, sag mal, wie stellt er sich das vor? Oder ist das egal, wie ich aussehe? Also ob ich jetzt für ihn attraktiv bin oder nicht? Hauptsache, es kommt zu horizontaler Dings. Ach, ich habe doch gesagt, ich muss das nicht vorsichtig ausdrücken. Hauptsache, es kommt zum Sex. Ja, interessant, oder? Also, wie da so die Denke ist von manchen, es ist doch egal, wie sie aussieht, Hauptsache die Anatomie stimmt. Gut. Ich möchte wetten, also ich habe mir eine gewisse Zeit genommen, mich auf diesen Podcast, diese Podcast-Episode vorzubereiten. Ich möchte wetten, wenn ich noch länger nachdenke, dann kommen noch ganz andere Dinge zum Vorschein. So aus dem Hinterstübchen, dann habe ich mal dies erlebt, dann habe ich mal das erlebt. Allein, wenn ich versuche, drüber nachzudenken, diese ganzen Sachen, Misogynie im Rettungsdienst, was ich da erlebt habe. Nicht nur von Kollegen, sondern übrigens auch von Patienten. Und es geht weit über dieses, na, junges Mädchen, können Sie mich überhaupt tragen? Weit über das hinaus, ja. Und das wollte ich berichten. Also ich wollte einer von denen sein, die das erzählen. Und ja, falls jetzt jemand im Auditorium sitzt und sich denkt, komisch, also mir hat sich nie jemand anvertraut, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, in deinem Umfeld findet das nicht statt. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Möglicherweise sind die Freundschaften, die du pflegst, nicht auf diesem tiefen Niveau. Denn, wie gesagt, diese Frauen, die sich mir da anvertraut haben, das ist nicht so, dass das, was weiß ich, gleich beim Kennenlernen ist. Hallo, mein Name ist XY und ich wurde mal beinahe vergewaltigt. So läuft das nicht. Sondern das sind alles langjährige Freundschaften. Und eben irgendwann, wenn man mal auf sowas kommt, dann wird man ins Vertrauen gezogen, dann wird einem sowas anvertraut. Ich meine, es sind ja auch Sachen, die man selber erstmal verarbeiten muss, verständlicherweise, hoffentlich verständlicherweise. Ja, und dann eben durch meine besondere Situation mit dem Rettungsdienst, was eben damals ein sehr misogyner Beruf war, ist einfach so. Dadurch, dass wir halt nun mal Leute in unserer täglichen Arbeit kennenlernen, die an einem beschissenen Punkt in ihrem Leben sind. Das ist halt so. Der Rettungsdienst kommt meistens dann, wenn die Scheiße richtig bergauf läuft, um es mal so zu sagen. Ja, und ich dachte mir, ja, ich gebe das mal wieder. Und natürlich die persönliche Geschichte aus meiner Kindheit, wo es eigentlich keine Erklärung und keine Entschuldigung dafür gibt. Ich kann nicht mal sagen, weil ich das Thema Alkohol in dem Zusammenhang mit diesem Typen aus dieser Fastnet-Band aufgebracht habe. Nur muss ich dazu sagen, das ist mittlerweile 40 Jahre her. So ungefähr. Und es kann natürlich sein, dass meine Erinnerungen funktionieren ja so, jedes Mal, wenn wir sie hervorholen und neu angucken und neu bewerten und wieder abspeichern, dann verändern wir die Erinnerungen auch. Ich weiß es nicht, ich meine, dass dieser Typ ziemlich gerade auf uns zugegangen ist und auch als meine Mutter verzweifelt versucht hat, einen Gang hochzuschalten und schneller wegzulaufen, hat er quasi seinen Kurs angepasst auf uns. Von daher vermute ich nicht mal, dass Alkohol das Problem war. Also diese Ausrede, und es ist nur eine Ausrede, die hatte er nicht mal. Ich vermute, naja, ist gut, es kann sein, dass er vielleicht schon ein bisschen was Intus hatte, aber rotze besoffen, also sagt, er weiß nicht, was er tut. Das war er mit Sicherheit nicht. Also, so wie ich mich dran erinnere zumindest nicht. Also die Ausrede zählt nicht, mal ganz davon abgesehen, dass sie sowieso nicht zählt. Übrigens, tatsächlich, das zählt auch nicht immer als Ausrede. Also wer sich zusäuft und dann ins Auto setzt zum Beispiel und dann fährt, kann auch nicht sagen, naja, ich wusste nicht mehr, was ich tat. Ich war so besoffen, dass ich nicht wusste, was ich getan habe. Das zählt nicht als Ausrede, weil man besäuft sich ja selber. Sehr eine bewusste Entscheidung, Alkohol zu konsumieren. Es gibt tatsächlich Ausnahmesituationen, die sind aber sehr selten, wenn jetzt zum Beispiel jemand den Alkohol eingeflößt bekommt, also sei es mit Gewalt oder sei es, dass man sagt, hier, ja, natürlich ist das alkoholfrei. oh Gott, und noch eine spontane Assoziation, diese Geschichte mit K.O.-Tropfen. Doch, da hatte ich auch Einsätze, also wo Frau gesagt hat, sie ist auf der Bank eingeschlafen, deswegen sind wir gerufen worden, weil vermutlich bewusstlos, und sie dann wach wurde, während wir da waren, und gesagt hat, also es ist, als ob man ihr das Licht ausgeknipst hatte. Und ich kenne besoffene Menschen. Ich habe genug besoffene Menschen in meinem Rettungsdienstleben gefahren. Wenn jemand besoffen ist und deswegen bewusstlos wird, das gibt's auch. Und gar nicht so selten, wie man denkt. Also das sind diese Leute am Oktoberfest, die man da immer rumliegen sieht und die dann in ihrer eigenen Kotze liegen und sowas. Diese Leute, die werden nicht wach, wenn wir kommen, und sind dann so klar. Also da war schon klar, da ist irgendwas passiert. Ja, seht ihr, das ist auch noch mit dabei. Das habe ich hier auf meinem Zettel gar nicht drauf gehabt. Wie lang sind wir jetzt unterwegs in diesem komischen Podcast? 45 Minuten, das ist eine Unterrichtsstunde. Man kann über alles reden, aber nicht über 45 Minuten. Deswegen möchte ich ihn an der Stelle beenden. Eigentlich müsste ich jetzt irgendwie so ein Schlusswort finden. Ich finde aber keins. Außer dem, was Ralf Rute in einem wunderschönen Lied, das findet ihr auf YouTube übrigens auch, mal gesagt hat: Sei kein Arsch, sei einfach kein Arsch. Das ist der Rat, den ich geben kann. Und wenn tatsächlich Frauen, Mehrzahl, Vertrauen zu euch fassen, dann missbraucht dieses Vertrauen nicht. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Keine Ahnung. Und damit entlasse ich diesen Podcast in die freie Welt. Ich bin mal gespannt, was passiert. Naja, mir fällt gerade ein, wenn ich das Ganze als Video aufgenommen hätte, na, jetzt ist es zu spät, dann hätten vielleicht auch Leute drauf reagiert und das, also so Reaction-YouTuber drauf reagiert und hätten das Ganze weitergetragen. Mit Podcasts machen das ja nie. Naja, egal. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Ich hoffe, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, und ich weiß nicht, was ich das nächste Mal mache. Ich habe so eine Befürchtung, ich muss in die Welt der Politik noch etwas tiefer eindringen mit verschiedenen Angelegenheiten, die mir so am Herzen liegen und die auch mit der Fantastik zu tun haben. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, und bis zum nächsten Mal.